Die Tonaufnahmen der dritten, vierten und fünften Vorlesung aus dem Wintersemester 2004-2005 sind leider verloren gegangen. Anlässlich der Dokumentation der Gesamtvorlesung als Podcast sind die fehlenden Stücke im Februar 2010 neu aufgenommen. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es einleitend besonders akzentuiert. Wer heute nach alledem, was im Namen von Marx geschehen ist, in einer Vorlesung Marx ins Zentrum setzt, der kann nicht einfach so anfangen. Bei Marx gibt es keinen naiven Anfang. Vor Marx steht heute die Geschichte des Marxismus, und damit komme ich zum zweiten Teil der Vorlesung, Geschichte des Marxismus, Marx Bilder 1850 bis heute. Ich will versuchen, durch den Dschungel der Marx-Interpretationen und des Marxismus einen Pfad zu schlagen. Das wird ein abenteuerliches Unternehmen, aber dafür brauche ich vielleicht die nächsten 5 Vorlesungsstunden. Nehmen wir einmal an, wir könnten eine Zeitreise in die Vergangenheit machen, ausgerüstet mit einem Rekorder und gut informierten Zeitgenossen die Frage vorlegen: Wer ist das Karl Marx? Und wir würden diese Frage in Abständen von ca. 25 Jahren, also etwa den Abstand einer Generation, immer wieder neu stellen. Welche Antworten bekämen wir dann? Hier zunächst die Übersicht. 1850 würde die Antwort lauten: Marx, ein politischer Aktivist. 1875 würde die Antwort lauten: Marx, ein wissenschaftlicher Sozialist. 1900 würde die Antwort lauten: Marx, der Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung. 1925 würde die Antwort lauten: Marx, ein Denker der Revolution. Ja, ich will mich zunächst auf diese 4 Antworten konzentrieren, mit denen die wesentlichen alternativen Marx-Bilder gegeben sind. Was später kommt, sind teils Neuauflagen, teils Umakzentuierungen, teils Mischungen, die man besser versteht, wenn man die ersten 4 Antworten kennengelernt hat. Also es geht dann noch weiter: 1950, 1975, 2000. Diese Datenreihe im Abstand von 25 Jahren gibt natürlich nur eine grobe Orientierung. Nun zum Einzelnen, zum ersten Marx-Bild: Marx, der politische Aktivist. Wie kommt es zu diesem Bild? Ich spreche hier über die öffentliche und informierte Wahrnehmung, die einer Person ein Label, ein Etikett verpasst. Solche Etikette sind nie ganz willkürlich. Sie greifen bestimmte Züge der Realität auf, verstärken sie und verdichten sie. Wir haben zunächst zu fragen, welche Chancen hatte denn eine informierte Zeitgenossin, sich ein Bild von Marx zu machen, etwa um 1850. Ich möchte genauer auf das Jahr 1852 gehen. In diesem Jahr findet in Köln ein aufsehenerregender Gerichtsprozess statt, in dem eine Reihe von Mitgliedern einer Geheimorganisation angeklagt werden, der sogenannte Kommunistenprozess. In diesem Prozess taucht ein, wie es heißt, Originalprotokollbuch der Partei Marx auf, mit dem der Anklagepunkt hochverräterischer Komplott untermauert werden sollte. Unser informierter Zeitgenosse, der hier den Namen Marx hört, könnte sich noch an einiges erinnern, zum Beispiel an eine Zeitung mit dem Titel »Die Neue Rheinische Zeitung«, in der Revolutionszeit erschienen 1848-49 mit radikalen demokratischen Thesen. Ein Herausgeber war Marx. Neue Rheinische Zeitung. Dabei könnte unserer Frau oder unserem Mann auch einfallen, dass es im Jahre 1842, also 8 Jahre zuvor, ganz kurz mal eine Rheinische Zeitung gegeben hatte. Ein paar Monate lang war Marx Redakteur. Die Zeitung wurde verboten. Der Name Marx taucht auf im Zusammenhang von politischen Flüchtlingen. Man erinnert sich vielleicht auch an Streitereien und Fraktionskämpfe unter den Asylsuchenden, den Asylanten in Paris, Brüssel, London. Man hat vielleicht auch schon mal von Marx'schen Streitschriften gehört gegen andere Radikale, gegen Bruno Bauer, gegen Proudhon, Namen, die uns noch beschäftigen werden. Für unsere Zeitgenossin um 1850 ist das nichts Besonderes. Radikale streiten sich. Und es verwundert sie überhaupt nicht, den Namen Marx im Zusammenhang eines Kommunistenprozesses wiederzufinden. Das Marx-Bild ist klar. Es handelt sich um einen politischen Aktivisten, einen radikalen Journalisten, jemand, der sich in der Szene von Geheimbünden und konspirativen Zirkeln, Netzwerken bewegt. Und jemand eben, der haargenau in das Bild passt, das man sich von einem Radikalen in dieser Zeit macht. Ohne festen Beruf, mehrfach des Landes verwiesen oder vorher geflohen, aufrührerische Reden immer dabei, wo Umstürzlerisches im Gange ist. Um einen späteren Begriff zu verwenden, eben ein Berufsrevolutionär. Solche Leute gibt es in dieser Zeit viele. Marx ist da überhaupt nichts Besonderes. Die Revolution wiederholt sich. 1852 taucht nun in dem Kommunistenprozess zu Köln das Protokollbuch Partei Marx auf, Mitschriften von geheimen Sitzungen, in denen ein Umsturz vorbereitet wird. Um es gleich vorwegzunehmen, das berüchtigte Dokument war eine Fälschung. Autor war der preußische Geheimpolizist Stieber, dem es gelungen war, einige Mitglieder des Londoner Bundes der Kommunisten zu Lockspitzeln umzufunktionieren, sich Informationen und Halbinformationen zu beschaffen und der zusammen dann mit eigenen Erfindungen nun ein Beweisstück fabriziert hatte. Die Sache war schlecht gemacht, die Monatstage passten nicht auf die Wochentage, die Lokalitäten stimmten nicht und so weiter und so weiter. Die Anklagevertretung musste den Polizeiagenten Stieber fallen lassen, verurteilt wurde trotzdem. Die Existenz der politischen Polizei hängt von der Entscheidung des Prozesses ab, so ein preußischer Beamter damals. Marx selbst publiziert nun 1853 die Schrift mit dem Titel »Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln«. Ja, dieses erste Bild von Marx hat lange, lange nachgewirkt. Und zwar bei Revolutionären wie bei Konservativen. Für Konservative war Marx lange nichts mehr als ein politischer Aktivist, der einen Aufruhr machen wollte. Und auf der Gegenseite wurde lange am Marx-Bild festgehalten, das uns einen tapferen Mann der Tat zeigt. Allen aktivistischen Gruppierungen, die sich in der folgenden Zeit auf Marx berufen haben, stand dieses heroische Marx-Bild vor Augen. Ja, nun noch einmal zurück zum Kommunistenprozess und der Broschüre von Marx. Marx entlarvt nicht nur das Hauptbeweisstück als Fälschung, er zitiert auch aus den echten Protokollen des Bundes der Kommunisten. Dort habe es zwar eine Partei Marx gegeben, die einer anderen Partei gegenüberstand, der Partei, die mit dem Namen des Revolutionärs Karl Schapper verbunden ist. Und dieser Streit zwischen beiden revolutionären Positionen wird nun von Marx offengelegt. Marx zitiert aus den echten Protokollen. Da wirft Marx den Anhängern Schappers vor, ich zitiere, »Statt der wirklichen Verhältnisse wird ihr, also der Partei Schapper, der bloße Wille zum Triebrad der Revolution. Während wir, also Partei Marx, während wir den Arbeitern sagen, ihr habt 15, 20, 50 Jahre Bürgerkriege und Völkerkämpfe durchzumachen, nicht nur um die Verhältnisse zu ändern, sondern um euch selbst zu ändern und zur politischen Herrschaft zu befähigen, sagt ihr im Gegenteil, wir müssen gleich zur Herrschaft kommen oder wir können uns schlafen legen. Und dann heißt es weiter bei Marx, Herr Schapper sagte in seiner Antwort wörtlich, und dann zitiert er aus den Protokollen, was Schapper gesagt hat, Schapper, ich habe die hier angefochtene Ansicht ausgesprochen, weil ich überhaupt in dieser Sache enthusiastisch bin. Es handelt sich darum, ob wir am Anfange selbst köpfen oder geköpft werden. Schapper versprach, fügt Marx dann hinzu, sogar in einem Jahre, also am 15. September 1851, geköpft zu sein. Und dann zitiert Marx weiter Aussagen von Schapper. In Frankreich werden die Arbeiter drankommen und damit wir in Deutschland. Wäre das nicht, so würde ich mich allerdings schlafen legen und dann könnte ich eine andere materielle Stellung haben. Kommen wir dran, so können wir solche Maßregeln ergreifen, dass wir die Herrschaft des Proletariats sichern. Zitat Ende. Soweit aus den Enthüllungen von Marx. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Bemerkenswert in doppelter Hinsicht. Erstens, Marx zitiert aus Protokollen einer Geheimgesellschaft. Und für die informierte Zeitgenossin, die die Broschüre 1853 liest, bedeutet das viel, viel mehr als für uns heute. Es gibt eine lange europäische Tradition von Geheimgesellschaften. Es hat in der Antike Geheimkulte gegeben, in den Städten des Mittelalters blühen die Verschwörungen, das 17. und 18. Jahrhundert ist vernetzt durch Geheimgesellschaften, etwa der prominenten Freimaurer und der Illuminaten. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist auch noch voll von Geheimbünden und Geheimgesellschaften und auch um 1850 wissen die Zeitgenossen noch, dass das oberste Prinzip einer Geheimgesellschaft natürlich die Geheimhaltung ist. Wenn also Marx aus geheimen Protokollen des Bundes der Kommunisten zitiert, so bedeutet das etwas. Marx bricht mit dem ganzen Konzept der Geheimgesellschaft und des politischen Aktivismus in dieser Form der Verschwörung. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, bemerkenswert ist der Inhalt der verratenen Kontroverse. Marx nimmt nämlich den politischen Aktivismus zurück. Wenn Schapper sagt, entweder am Anfange selbst köpfen oder geköpft werden, so schwebt ihm das große Modell der französischen Revolution vor, der gewaltsame Umsturz aller Institutionen innerhalb von wenigen Jahren. Es ist immer die Naherwartung einer Revolution, die den Aktivisten antreibt. Wäre diese Naherwartung nicht so, Schapper, so würde ich mich allerdings schlafen legen und dann könnte ich eine andere materielle Stellung haben. Zitadelle. Marx dagegen nimmt diesen Aktivismus zurück. Ihr habt 15, 20, 50 Jahre Bürgerkriege und Völkerkämpfe durchzumachen und in dieser Zeit ändert ihr euch selbst und die Verhältnisse, um zur politischen Herrschaft überhaupt fähig zu werden. Hier bricht das klassische Bild vom politischen Aktivismus. Und wenn man den Text weiterliest, dann merkt man sehr wohl, wie sich Marx implizit immer gegen diesen Vorwurf des sich zur Ruhe legens wehrt. Es ist ja ein Vorwurf, der in der Luft liegt. Denn für Revolutionäre ist die Ermattung immer ein Gespenst, das nur schwer zu bannen ist. Inaktiv sein, easy living, ist eben keine revolutionäre Haltung. Im gleichen Moment, indem Marx den traditionellen revolutionären Aktivismus zurücknimmt, spricht er aber den der Gegenpartei den Titel Partei der Tat ab. Er schreibt, ich zitiere, nicht minder wichtig wäre es, die Partei Schapper mit der Anklageschrift als Partei der Tat zu bezeichnen, es sei denn, dass man unter Tat einen unter Wirtshauspolterei, erlogenen Konspirationen, inhaltslosen Scheinverbindungen versteckten Müßiggang versteht. Zitat Ende. Soweit Marx. Nun, die Sätze sind keineswegs fair, wenn man sich vor Augen hält, dass Schapper eben auch ein mutiger und intelligenter Revolutionär gewesen ist. Wichtiger ist etwas anderes. Marx versucht, diesen prominenten Begriff Partei der Tat zu retten, und zwar im selben Moment zu retten, wo er das ganze Konzept des klassischen politischen Aktivismus aufgibt. Ja, ich fasse das erste Marx-Bild, zu dem es noch viel zu sagen gäbe, kurz zusammen. Die politisch informierte Zeitgenossin, die wir um 1850 interviewen, zu der Frage, wer ist das, Marx? Sie würde uns antworten, ein politischer Aktivist. Wenn sie sich besser auskennt, würde sie sagen, ein politischer Aktivist, der sich distanziert vom traditionellen Bild des politischen Aktivisten, der aber den Titel Partei der Tat nicht denen überlassen will, von denen er sich distanziert. Ja, so viel zum ersten Marx-Bild 1850, Marx der politische Aktivist. Das zweite Bild, ja, unsere Zeitreise macht Station um 1875. Und auf unsere Frage, wer ist Marx, erhalten wir die prompte Antwort: Marx, das ist der wissenschaftliche Sozialist. Woher dieser Begriff kommt, ist gar nicht mal so einfach zu klären. Ich muss etwas ausholen, zurückgehen. 1845 bezeichnen sich Marx und Engels als theoretische Kommunisten. Theoretische Kommunisten. Das klingt durchaus parallel, wissenschaftliche Sozialisten, theoretische Kommunisten. Mit der Formulierung theoretische Kommunisten wollen sie sich von einer anderen Gruppierung abgrenzen, den sogenannten wahren Sozialisten. Eine Gruppierung, die man in der Literatur zu den sogenannten Frühsozialisten zählt. Wahre Sozialisten, theoretische Kommunisten, wissenschaftliche Sozialisten. Sie merken, es gibt Überblendungen in den Formulierungen. Ich komme in einer späteren Vorlesung auf die Auseinandersetzung mit den wahren Sozialisten noch einmal zurück. Aber für heute interessieren uns diese Formulierungen, wahre Sozialisten, theoretische Kommunisten, wissenschaftliche Sozialisten. Was ist damit gemeint? Nun lasse ich mal die Differenz Kommunisten-Sozialisten außer Acht, die viel, viel später dann in unterschiedlicher Weise dogmatisiert werden wird. Was heißt aber wahr, theoretisch, wissenschaftlich in Verbindung eben mit Sozialismus, Kommunismus? Bei den wahren Sozialisten meint wahr so etwas wie wahrhaftig in einem emphatischen Sinne. Die wahren Sozialisten verstehen sich als ernsthafte, aufrechte Sozialisten, also wahrhaftig im Unterschied zu den bloß spekulativen, bloß philosophischen Sozialisten. Bei den wahren Sozialisten geht es um Integrität und um Moralität. Denken und Handeln sollen in einem wahren Einklang stehen. Wahre Sozialisten wollen den Sozialismus als einen aufrechten Liebesdienst an der Menschheit. Dieses Gefühl für Wahrhaftigkeit spielt hier eine große Rolle. Man nennt diese Gruppierung auch in anderen Kontexten Liebessozialisten. Und gegen diese Radikalen setzen Marx 1845-46 den Begriff theoretischer Kommunismus. Sie bezeichnen sich als theoretische Kommunisten. Und theoretisch meint hier, dass der kritischen intellektuellen Arbeit eine hervorragende Rolle zugeschrieben wird. Sozialismus und Kommunismus soll keine Sache des Gefühls, sondern des Kopfes sein. Hier wird schon deutlich, dass theoretischer Kommunismus eine Art Kampfbegriff ist, ein strategischer Begriff, mit dem andere Quellen und Legitimationen für sozialistisches Handeln kritisiert werden sollen. Wann nun der Begriff wissenschaftlicher Sozialismus zuerst auftaucht, weiß ich nicht. Marx selbst hat ihn, soweit ich das übersehe, kaum gebraucht. Marx spricht meist von wissenschaftlicher theoretischer Arbeit einerseits und vom Kampf für den Sozialismus andererseits. Der Begriff wissenschaftlicher Sozialismus ertaucht dagegen häufiger bei Friedrich Engels auf. Und die endgültigen Formulierungen, sie findet man in einer Schrift von Friedrich Engels mit dem Titel »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft«. Eine Schrift aus den 70er Jahren. Teile dieser Schrift waren zuvor publiziert in einer im größeren Arbeit von Friedrich Engels mit dem Titel Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft. Konzipiert Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, veröffentlicht 1877 in der sozialdemokratischen Zeitschrift Vorwärts. Eine Schrift, die auch abgekürzt bekannt ist unter dem Titel Anti-Düring. Friedrich Engels Anti-Düring. Zu dieser Schrift später mehr, aber wir sind im Zeitraum unseres Datums um 1875. Nun ist schon der Name Friedrich Engels gefallen, und wenn es um Marx als wissenschaftlichen Sozialisten geht, so muss gerade an dieser Stelle etwas über Friedrich Engels gesagt werden. Engels lernt Marx 1844 kennen und bleibt mit ihm lebenslang freundschaftlich verbunden. Marx stirbt 1883, Engels 1895. Marx und Engels sind aber nicht nur befreundet, sondern sie bilden ein äußerst produktives Arbeitsteam. Versucht man so etwas wie Stadien der Zusammenarbeit zu definieren, so wird man ganz grob sagen müssen, bis etwa 1850 fallen beide unter den Typ des politischen Aktivisten, den ich beschrieben habe. Wichtige Texte wie die Streitschriften gegen Bruno Bauer und Max Stirner, also die Heilige Familie und die verschiedenen Manuskripte zur sogenannten deutschen Ideologie, verfassen Marx und Engels gemeinsam, zum Teil auch noch mit anderen Junghegelianern, von denen die Rede sein wird. Marx und Engels sind beide organisatorisch praktisch in politische Auseinandersetzungen involviert und sie engagieren sich beide in der Revolution von 1848. Und wie für Marx, so bricht auch für Friedrich Engels um 1850 das Bild des politischen Aktivisten. Ich möchte einen Brief von Engels an Marx vom Februar 1851 vorlesen, aus dem deutlich wird, in welcher Situation sich die beiden Freunde damals befanden und wie der Prozess aussieht, der dann zum Bild Marx als wissenschaftlichem Sozialisten führt. In diesem Brief von 1851 kommt das Wort wissenschaftlicher Sozialismus zwar nicht vor, aber es werden die Linien eben deutlich, die auf dieses Bild des wissenschaftlichen Sozialismus zulaufen. Und es deutet sich in diesem Brief auch an, wie das Bild von Marx als einem wissenschaftlichen Sozialisten mit der Beziehung zwischen Marx und Engels zusammenhängt, eine Beziehung, die sich eben ab 1850 verändert. Also ich lese diesen Brief, das ist Friedrich Engels an Karl Marx vom 13. Februar 1851. Engels schreibt, ich zitiere: Wir haben jetzt endlich wieder einmal seit langer Zeit zum ersten Mal Gelegenheit zu zeigen, dass wir keine Popularität, keinen Support von irgendeiner Partei irgendwelches Landes brauchen und dass unsere Position von dergleichen Lumpereien total unabhängig ist. Wir sind von jetzt an nur noch für uns selbst verantwortlich, und wenn der Moment kommt, wo die Herren uns nötig haben, die Herren, das sind die Mitstreiter auf den Barrikaden der 48er Revolution, also, und wenn der Moment kommt, heißt es dann, wo die Herren uns nötig haben, sind wir in der Lage, unsere eigenen Bedingungen diktieren zu können. Bis dahin haben wir wenigstens Ruhe. Freilich auch eine gewisse Einsamkeit. Mon Dieu, die habe ich hier in Manchester seit 3 Monaten bereits genossen und mich daran gewöhnt und dazu als reiner Bachelor. Also muss man vielleicht noch sagen, Bachelor meint jetzt nicht, dass Engels einen BA-Studiengang gemacht hat, sondern Bachelor, das ist bekanntlich der Junggeselle. Also, dazu als reiner Bachelor, was jedenfalls hier sehr langweilig ist. Und Engels fährt fort: Wir können uns übrigens im Grund nicht einmal sehr beklagen, dass die Petit Grand Dom, also die kleinen Gerne-Große, würden wir das übersetzen, uns scheuen. Haben wir nicht seit so und so vielen Jahren getan, als wären Kreti und Pleti unsere Partei, wo wir gar keine Partei hatten und wo die Leute, die wir als zu unserer Partei gehörig rechneten, wenigstens offiziell sous réserve de les appeler des bêtes incorrigibles entre nous, also Sie merken, das ist natürlich dieses Sprachmischmasch europäischer Asylanten auch in diesem Brief, also ich übersetze, nicht diese Leute mit dem Vorbehalt, sie unter uns unverbesserliche Dummköpfe zu benennen, wo diese Leute nicht die Anfangsgründe unserer Sachen verstanden. Wie passen Leute wie wir, die offizielle Stellungen fliehen wie die Pest, in eine Partei? Was soll uns, der wir auf die Popularität spucken, die wir an uns selbst irre werden, wenn wir populär zu werden anfangen, eine Partei, das heißt eine Bande von Eseln, die auf uns schwört, weil sie uns für ihresgleichen hält. Wahrhaftig, es ist kein Verlust, wenn wir nicht mehr für den, Zitat, richtigen und adäquaten Ausdruck, Zitat Ende, der bornierten Hunde gelten, mit denen uns die letzten Jahre zusammengeworfen hatten. Eine wichtige Formulierung, auf die ich nochmal zurückkomme. Ja, ich unterbreche den Brief. Diese Formulierung, die Engels hier im Zitat, im Brief erwähnt, den richtigen, adäquaten Ausdruck, das ist ein verdecktes Selbstzitat. Und zwar ein sehr wichtiges. Es bezieht sich nämlich auf das Verhältnis von Theorie und Praxis. Theorien sind für Marx und Engels nie reine Theorien. Ich habe ganz zu Beginn der Vorlesung schon auf diesen Punkt hingewiesen, sondern sie sind Ausdruck von praktischen Bewegungen. Und so verstehen sich auch Marx und Engels. Sie wollen eine praktisch vor sich gehende Bewegung theoretisch ausdrücken, und zwar richtig und adäquat ausdrücken. Und an der zitierten Briefstelle wird deutlich, wie dieser Gedanke schwierig wird in dem Moment, wo das Bild des politischen Aktivisten bricht. Nicht? Er schreibt, um es noch einmal zu wiederholen, wahrhaftig, es ist kein Verlust, wenn wir nicht mehr für den richtigen und adäquaten Ausdruck der bornierten Hunde gelten, mit denen uns die letzten Jahre zusammengeworfen hatten. Zitat Ende. Und die bornierten Hunde, das ist der Geheimbund, der Bund der Kommunisten, in dem Marx und Engels ja mitgearbeitet hatten und für den sie das berühmte Kommunistische Manifest geschrieben hatten. Warum ist das kein Verlust? Oder anders gefragt, was macht den Verlust wett? Und Engels fährt unmittelbar nach der zitierten Stelle im Brief an Marx fort, ich zitiere, eine Revolution ist ein reines Naturphänomen, das mehr nach physikalischen Gesetzen geleitet wird, als nach den Regeln, die in ordinären Zeiten die Entwicklung der Gesellschaft bestimmen. Oder vielmehr diese Regeln nehmen in der Revolution einen viel physikalischeren Charakter an, die materielle Gewalt der Notwendigkeit tritt heftiger hervor. Ja, ich unterbreche diesen wichtigen Brief noch einmal, denn das ist ja nun ein ganz eigenartiger Gedanke. Eine Revolution ist ein reines Naturphänomen, das mehr nach physikalischen Gesetzen geleitet wird. Nehmen wir einmal einen Moment an, diese These stimmt. Welche Konsequenzen ergeben sich? Was macht man mit Naturphänomenen? Wie kann man mit ihnen umgehen? Und die Antwort lautet, man muss sie erstmal untersuchen, und zwar am besten wissenschaftlich untersuchen. Naturphänomene sind auf Naturgesetze zurückzuführen, und das heißt in dieser Zeit eben physikalische Gesetze, Gesetze von Ursache und Wirkung oder, wie es bei Marx dann so oft heißen wird, Bewegungsgesetze, Bewegungsgesetze des Kapitals. Übersetzt man die konstatierende These, eine Revolution ist ein reines Naturphänomen, programmatisch positiv, so könnte man sagen, die Revolution, die zum Sozialismus führen soll, muss wissenschaftlich begründet werden, also wissenschaftlicher Sozialismus. Unterliegen Revolutionen Gesetzmäßigkeiten und Regeln, so hat eben nur ein wissenschaftlicher Sozialismus eine reelle Chance. Aber der Brief geht noch weiter. Nach der Passage, wo davon die Rede ist, dass die Revolution ein reines Naturphänomen ist, fährt Engels fort, ich zitiere, und so wie man als der Repräsentant einer Partei auftritt, wird man in diesen Strudel der unaufhaltsamen Naturnotwendigkeit hereingerissen. Bloß dadurch, dass man sich independent hält, indem man der Sache nach revolutionärer ist als die anderen, kann man wenigstens eine Zeit lang seine Selbstständigkeit gegenüber diesem Strudel behalten, schließlich wird man freilich auch hineingerissen. Diese Stellung können wir und müssen wir bei der nächsten Geschichte, gemeint natürlich die nächste Revolution, bei der nächsten Geschichte einnehmen. Nicht nur keine offizielle Staatsstellung, auch so lange wie möglich keine offizielle Parteistellung. Kein Sitz in Komitees und so weiter. Keine Verantwortlichkeit für Esel, unbarmherzige Kritik für alle und dazu jene Heiterkeit, die sämtliche Konspirationen von Schafsköpfen uns doch nicht nehmen werden. Und das können wir. Wir können der Sache nach immer revolutionärer sein als die Phrasenmacher, weil wir etwas gelernt haben. Und sie nicht, weil wir wissen, was wir wollen, und sie nicht. Und because after what we have seen for the last 3 years, we shall take it a great deal more coolly than anyone who has an interest in the business. The business, das Geschäft, eben hier das Geschäft der Revolution. Ja, ich unterbreche diesen Brief noch einmal, denn stutzig macht ja die Formulierung der Sache nach revolutionärer sein als die anderen. Was heißt das? Wie kann man der Sache nach revolutionärer sein? Stellen wir uns eine Szene von Revolutionären vor. Wer ist mehr, wer ist weniger revolutionär? Der eine opfert viel Zeit und Energie, hält Reden, schreibt Fluchblätter, E-Mails, agitiert. Er investiert sein Leben, er setzt vielleicht sogar sein Leben aufs Spiel. Der andere ist auch mit dabei, aber er opfert weniger Zeit, kommt weniger zu Versammlungen, sagt weniger, beteiligt sich kaum. Man hat schon den Verdacht, es handelt sich lediglich um eine Karteileiche. Nun, wer revolutionärer ist, ist auf dieser Ebene des politischen Aktivismus ja relativ klar. Aber was heißt der Sache nach revolutionärer sein? Welcher Sache nach? Kann man überhaupt einer Sache nach revolutionärer sein? Nun, nach Engels Formulierung offensichtlich ja. Die Sache, das ist so etwas wie ein objektiver Maßstab. Nach objektiven Maßstäben revolutionärer hätte Engels ja auch sagen können. Und wo gibt es objektive Maßstäbe? Im 19. Jahrhundert gibt es hierfür eine Instanz, nämlich die Wissenschaft. Und wir sind schon wieder bei dieser Formel wissenschaftlicher Sozialismus gelandet. Wer der Sache nach revolutionärer sein will als andere, der hat schon implizit das Programm eines wissenschaftlichen Sozialismus im Auge. Nun, dieser Brief von Engels, er geht immer noch weiter. Engels fährt fort. Ich zitiere: Die Hauptsache für den Moment ist, die Möglichkeit, unsere Sachen zum Druck zu bringen. Entweder in einer Vierteljahrsschrift, wo wir direkt attackieren und uns den Personen gegenüber unsere Position sichern, oder in dicken Büchern, wo wir dasselbe tun, ohne nötig zu haben, irgendeinen dieser Spinner auch nur zu erwähnen. Zitat Ende. Ja, zwei Aufgaben, die Engels skizziert hier. Erstens, sichern der eigenen Position gegen andere Sozialisten und Revolutionäre. Und zweitens, dicke Bücher, eben wo keiner der Spinner, das sind die anderen Sozialisten, erwähnt werden muss. Das sind zwei Aufgaben, die ab 1850 im Wesentlichen von den beiden Freunden arbeitsteilig verfolgt werden. Die erste Aufgabe übernimmt Engels, die zweite Aufgabe übernimmt Marx. Man muss sich diese Arbeitsteilung genauer anschauen. Engels hat die Aufgabe, die Position zu sichern. Das heißt, er agiert nach außen, gegen andere. Und Marx, er sitzt in der Londoner Bibliothek über dicken Büchern und treibt ökonomische Studien und schreibt dicke Bücher. Und in dieser Konstellation wächst Engels in die Rolle eines Vermittlers und Verteidigers der marxischen Arbeitsresultate hinein. Modern gesprochen könnte man ja sagen, Engels macht für Marx die Public Relations. Sieht man sich die Aufgabenverteilung an und bezieht man den Begriff wissenschaftlicher Sozialismus auf diese Aufgabenverteilung, so liegt bei Engels Aufgabe der Akzent auf Sozialismus, bei Marx Aufgabe der Akzent auf Wissenschaft. Ja, einsichtig ist vielleicht jetzt auch, warum der Begriff wissenschaftlicher Sozialismus bei Engels im Vordergrund steht. Wer die Aufgabe der Außendarstellung übernimmt, steht viel mehr unter einem Profilierungszwang gegen andere. Und Engels hat diese Profilierung der Marxischen Forschung als wissenschaftlicher Sozialismus mit Energie und Ausdauer betrieben. Und wenn um 1850 auf die Frage, wer ist Marx, die prompte Antwort kommt, Marx, der wissenschaftliche Sozialist, so ist dies in erster Linie ein Resultat der Agitation der Positionssicherung von Engels. Man muss wissen, Marx wurde im 19. Jahrhundert von viel, viel weniger Menschen gelesen als Engels. Und die Kenntnis des Marxischen Werks, das gilt auch für das Kapital, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Durchschnitt greifbar ist bei europäischen Intellektuellen, ist eine Marx-Kenntnis, die durch Engels vermittelt worden ist. Viele der philosophischen Schriften von Marx vor 1845 wurden ohnehin erst 1932, sehr, sehr viel später, vollständig publiziert. Und auch Max Weber erkannte die Marxischen Theorien im Wesentlichen durch die Vermittlung Friedrich Engels. Ja, wenn man das Marx-Bild wissenschaftlicher Sozialist erläutern, darstellen will, so muss man sich an Friedrich Engels halten. Und ich komme jetzt noch einmal zu der berühmten Engels-Schrift, die ich schon mal erwähnt habe, Friedrich Engels, Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft, oder kurz Anti-Düring genannt. Ja, wer war dieser Eugen Düring? Nur einige Stichworte, um den Kontext zu erhellen. Eugen Düring, 1833 bis 1921, war ein Sozialist. Er gehörte überhaupt zu den ersten Rezensenten des Kapitals von Marx. Die Rezension erschien 1867. Er war überhaupt der erste Universitätswissenschaftler, der Marx Kapital rezensierte. Eugen Düring war Privatdozent an der Berliner Universität und dort trat er sehr mutig auf. Sozialistische Thesen an Universitäten waren in dieser Zeit überhaupt ein Skandal. Inhaltlich arbeitete Düring besonders die Bedeutung der Aktivität, des Kampfes und des Protestes heraus. Düring griff die Positionen von Marx an, die Positionen auch von Ferdinand Lassalle, einem wichtigen Führer der Arbeiterbewegung. Er tat dies offen und pointiert. Für Düring krankte die Theorie des Sozialismus daran, dass den ökonomischen Faktoren viel zu viel Bedeutung zugemessen wurde, während die politischen Faktoren, insbesondere die Rolle der Macht und der Gewalt in der Geschichte, dagegen vernachlässigt worden seien. Eugen Düring gewann rasch an Popularität in der deutschen Arbeiterbewegung. Er war für Marx und Engels eine ernsthafte Konkurrenz. Düring, das war ein Mann mit großen Kenntnissen. Er hielt Vorlesungen über die Geschichte der Mechanik ebenso wie über politische Ökonomie und Philosophie. Ein Mann, der eben Fragen mit großer Energie anpackte. Er war seit früher Kindheit erblindet und jedermann wusste, dass man ihm alle Bücher vorlesen musste und dass er seine Bücher diktierte. Und auch seine Gegner beschreiben ihn als eine herausragende Persönlichkeit. Friedrich Nietzsche, jemand, der ja immer ein Gespür für repräsentative Gestalten gehabt hat, hat an Eugen Düring seine beißende Kritik des Proletariats und des Sozialismus festgemacht. Und, das muss man hinzunehmen, Nietzsche hat auch zuerst den latenten Antisemitismus herausgehört, als dessen lautstarker Propagandist Düring später auftrat. Ja, aus dem Gesagten wird schon in etwa absehbar, wo die Konfliktzonen zwischen Düring und Engels liegen. Es geht um die Rolle der kämpferischen Aktivität, der Politik und um die Herabsetzung ökonomischer Faktoren. Wie führt Engels nun in dieser Schrift den wissenschaftlichen Sozialismus ein? Ich möchte nicht den ganzen Zusammenhang ausführen. Zwei Thesen will ich hervorheben. Erstens, so Engels Argumentation, der Sozialismus als Wissenschaft erfußt nicht primär auf der Idee der Gerechtigkeit, der Idee einer vernünftigen Gesellschaftsordnung, sondern er ist der Ausdruck einer real existierenden geschichtlichen Bewegung, eben der Arbeiterbewegung, und zwar ein Ausdruck dieser Bewegung in wissenschaftlicher Form. Das ist der erste Gesichtspunkt. Und der zweite, warum in wissenschaftlicher Form? Engels schreibt dazu, ich zitiere, der bisherige Sozialismus kritisierte zwar die bestehende kapitalistische Produktionsweise und ihre Folgen, konnte sie aber nicht erklären, also auch nicht mit ihr fertig werden. Er konnte sie nur einfach als schlecht verwerfen. Und dann fährt er fort an anderer Stelle, Es handelte sich aber darum, diese kapitalistische Produktionsweise in ihrem geschichtlichen Zusammenhang und ihrer Notwendigkeit für einen bestimmten geschichtlichen Zeitabschnitt, also auch die Notwendigkeit ihres Untergangs, darzustellen. Zitat Ende. In diesen beiden Thesen steckt das ganze Programm des wissenschaftlichen Sozialismus. Sozialismus, das ist nicht Philosophie der Gerechtigkeit. Eine Philosophie der Gerechtigkeit könnte ja vernünftige Grundsätze aufstellen, dann die Realität nach diesen Grundsätzen überprüfen und bei negativem Resultat dieser Prüfung andere Regeln des sozialen Lebens erkämpfen. Das ist nicht gemeint. Der Sozialismus dagegen ist bei Engels primär gebunden an eine reale Gruppe von Menschen, die sich gegen Ungerechtigkeiten wehrt. Pointiert gesagt, der Ruf nach Gerechtigkeit muss nicht eingeführt werden, er muss auch nicht wiederholt werden, er ist schon da und er wiederholt sich in der geschichtlichen Bewegung. Aber was dieser realen Bewegung fehlt, das ist eben der wissenschaftliche Ausdruck ihrer Ziele. Und es muss ein wissenschaftlicher Ausdruck sein, weil das Handeln in Raum und Zeit stattfindet und Objekte, die sich in Raum und Zeit bewegen können, die können eben auch wissenschaftlich erforscht werden. Und wenn sie erforscht werden, so besteht die Möglichkeit, Bewegungsnotwendigkeiten der sozialen Bewegungen festzustellen. Wenn erklärt werden kann, dass die kapitalistische Gesellschaft ein notwendiger Geschichtsabschnitt ist, so kann auch die Notwendigkeit ihres Untergangs wissenschaftlich ergründet werden. Ja, der Sozialismus als eine praktische Bewegung erzielt auf eine neue Gesellschaftsordnung, aber das ist nicht alles. Der wissenschaftliche Nachweis, dass die alte Gesellschaftsordnung untergehen muss, sie gibt in diesem Konzept des wissenschaftlichen Sozialismus überhaupt der sozialistischen Praxis erst eine sichere Grundlage. Er macht eben aus der Utopie eine Wissenschaft. So der Gedankengang bei Engels in diesem Konzept des wissenschaftlichen Sozialismus, eben mit dem programmatischen Titel eines Teils des Anti-Dürings separat veröffentlicht, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Ja, das Kernstück in dieser ganzen Argumentation wird uns noch beschäftigen, das ist die Untergangsfrage. Was heißt untergehen? In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Untergangsstimmung weit verbreitet in intellektuellen Kreisen. Der Untergang des Römischen Reichs ist sozusagen eine viel diskutierte Folie. Auch große Zivilisationen, sie können untergehen. Oder man denke an die Götterdämmerung von Richard Wagner. Zum Abschluss des zweiten Marx-Bildes will ich jetzt nur noch eine endlos zitierte Passage aus Engels Anti-Düring vorlesen, die dieses Konzept des wissenschaftlichen Sozialismus noch einmal zusammenfasst. Da heißt es, ich zitiere, die weltbefreiende Tat durchzuführen ist der geschichtliche Beruf des modernen Proletariats. Ihre geschichtlichen Bedingungen und damit ihre Natur selbst zu ergründen und so der zur Aktion berufenen, heute unterdrückten Klasse die Bedingungen und die Natur ihrer eigenen Aktion zum Bewusstsein zu bringen, ist die Aufgabe des theoretischen Ausdrucks der proletarischen Bewegung des wissenschaftlichen Sozialismus. Zitat Ende. Ja, so viel zu diesem zweiten Marx-Bild. Es geht in der nächsten Stunde weiter. Vielen Dank. Wie viel war das?
Weiß ich nicht.
Das war etwas länger, ne?
Ja, 45.
Naja, 50. Da haben wir da. Ja? Dann weiß ich auch, warum diese erste.